Wo heute noch Kohle abgebaut wird, am Tagebau Hambach, wird 2030 einer der größten Seen Deutschlands entstehen. Und am Tagebau Garzweiler wird heute schon auf renaturierten Flächen Weizen angebaut. Windkraftanlage inklusive. Unsere Landschaft wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern. Nicht nur durch den Klimawandel, auch durch unsere Hand. Wir schauen uns vor Ort an, was das bedeutet. Mit einem Mann, der erneuerbare Energie auf norddeutsche Äcker gebracht hat und einem, der Äcker dahin zurückbringt, wo vorher Braunkohle abgebaut wurde. Schön, dass ihr zuhört. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki.
Natur, was heißt das eigentlich? Eine natürliche Landschaft, das ist eigentlich schon lange nicht mehr das in Deutschland, was man sich vielleicht darunter vorstellt. Wir hatten ja mal Urwälder in Europa, die haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir noch ein paar Waldgebiete, aber das allermeiste von der Fläche, was wir in Deutschland haben, haben wir natürlich geprägt und verändert. Und ich stehe jetzt auf genauso einer Fläche, die wirklich extrem verändert wird. Und man hört den Wind heute an einem wunderbaren Sommertag. Es ist ein blauer Himmel und in der Ferne drehen sich Windräder und fahren Autos auf einer Autobahn entfernt. Und wir stehen hier mehr oder weniger, Acker ist eigentlich, es ist ein Acker, aber man ist nicht das, was man sich, also wir stehen jetzt nicht mit den Knien im Matsch oder so, ne, Manuel Ende nicht?
Nein, genau. Ne? Wir stehen hier gerade auf einem rekultivierten Standort im Tagebau Garzweiler. Und vor uns bewegt sich hier der Weizen kurz vor der Ernte noch im Wind. Und ich denke mal, hier in 2-3 Wochen laufen hier schon die Mähdrescher und werden hier nach dem Tagebau die erste Getreideernte einfahren.
Sie machen was ganz Spannendes. Sie machen Landwirtschaft für einen Energiekonzern, für RWE nämlich. Wir sind hier an einem Gebiet, was vor 20 oder 30 Jahren angefangen wurde zu nutzen als Tagebau. Also hier wurde tatsächlich, und da hinten sieht man es glaube ich auch, wie es weitergeht, hier wurde im Tagebau Braunkohle abgebaut. Wie sah das hier vorher aus?
Ja, das müssen wir uns tatsächlich so vorstellen, dass hier vor einigen Jahren noch ein rund 200 Meter tiefes Loch war. Und dieses Loch ist aber inzwischen aufgefüllt und fertig rekultiviert worden.
Und bevor hier das Loch war?
Auch vorher war hier tatsächlich landwirtschaftliche Nutzung, hauptsächlich in der Landschaft. Ja, also wir haben hier quasi eine Bördelandschaft, die intensiv landwirtschaftlich genutzt worden ist. Und das ist quasi auch ein ähnliches Bild, wie es vor dem Tagebau war.
Also Bördelandschaft, fruchtbares Land, wo man gut Ackerbau betreiben kann, wo man schon dran merkt, hier ist halt nicht mehr Urwald, sondern hier wurde schon seit etlichen Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, wurde hier in die Natur eingegriffen. Und dann kommt natürlich ein sehr großer Eingriff, wenn man mal an einem Tagebau gestanden hat. Und das kann man hier im Rheinland natürlich ganz gut machen, weil es ein kurzer Weg ist, bis man Tagebau ist. Dann sieht man auch wirklich, da wird natürlich wirklich, wie Sie sagen, ein riesengroßes Loch ausgehoben. Und die Frage ist ja dann, wenn man mal fertig ist und die Kohle aus dem Boden geholt hat, was passiert denn dann mit diesem riesengroßen Loch? Die erste Frage ist natürlich, was hat man denn dann hinterher? Neben dem Loch hat man einen riesigen Erdhaufen eigentlich, ne?
Ja, letztlich ist es natürlich so, dass wir am Anfang immer eine Außenhalde aufkippen, in der wir quasi als erstes Erdaushub lagern. Aber wenn wir dann ein paar Jahre weiter sind, ist es einfach so, dass der Tagebau die Rekultivierung nach der Inanspruchnahme direkt hinterherzieht. Und so ist es quasi so, dass wenige Jahre nach dem Tagebau schon wieder fertige, rekultivierte Landschaft vorhanden ist, die entweder landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich geprägt und genutzt wird. Und das ist quasi so der typische Ablauf in der Braunkohlengewinnung im Tagebau.
Ich bin jetzt weder Geologin noch Agraringenieurin oder irgendwie sowas, aber ich vermute mal, so ein Boden ist ja nicht einfach nur durcheinander gewürfelte Erden, sondern gibt es halt meistens so Schichten und so Sachen, ne? Und im Prinzip ist Ihre Aufgabe jetzt ja wahrscheinlich irgendwie diese Schichten einigermaßen wieder herzustellen, oder?
Ganz genau. Dafür selektieren wir schon das Bodenmaterial bei der Gewinnung. Also das heißt, bei der Gewinnung mit dem Schaufelrad schauen wir schon genau, welche Partien nachher in die Rekultivierung in welchem Bereich verlagert werden.
Also es wird eigentlich sortiert, wenn Sie ausgraben sozusagen?
Ganz genau. Ne? Also für uns ist das wichtigste Rekultivierungsmaterial der im Tagebau liegende Lössboden. Ja? Also wo wir eben schon gesagt haben, ein sehr fruchtbares Bodenmaterial.
Und kenne ich noch aus dem Geografieunterricht. Ne? Das ist das, was man möchte eigentlich.
Ganz genau, das ist eigentlich, würde man sagen, das ist so, sind hier eigentlich die besten Böden, die wir in Deutschland für eine ackerbauliche Nutzung haben. Und das ist natürlich auch unser Ziel, nach dem Tagebau auch wieder hochwertige Böden herzustellen, die hohe Erträge mit sich bringen und dafür halt letztendlich oder dazu dann eine landwirtschaftliche Nutzung zulassen.
Jetzt ist hier kein Loch mehr, sondern das ist sogar ein bisschen hügelig an der Stelle. Wir stehen hier ja am Rand von einem, wie Sie gesagt haben, einem Weizenfeld. Man sieht da hinten auch noch weitere Erhöhungen und ganz da hinten sieht man tatsächlich auch noch ein Kraftwerk. Es gibt hier Wälder in der Nähe und so weiter und so fort. Wenn man aber die Kohle aus dem Boden geholt hat, würde man ja denken, ist hinterher weniger da als vorher. Haben Sie das noch ein bisschen aufgefüllt mit irgendwas?
Natürlich, also letztendlich verschwinden tut ja die Braunkohle, die eben verbrannt worden ist. Und das führt dazu, dass nachher ein Restsee entstehen wird, also das heißt eine Restmulde im Tagebau verbleibt, die wir anschließend dann ab 2030 mit Wasser füllen werden.
Okay, hat man auch noch einen netten See. Das ist ja auch wiederum ein Lebensraum eigentlich, ne?
Genau, ne? Also wir haben eigentlich ganz unterschiedliche Lebensräume, die wir quasi herstellen. Das ist auf der einen Seite die Offenlandschaft, die durch die landwirtschaftlichen Flächen geprägt wird. Auf der anderen Seite ist das der Lebensraum der Wald, wo natürlich ganz andere Arten und andere Pflanzen nachher wieder zu finden sind.
Okay, da können wir uns einmal umdrehen, denn hier sozusagen auf der anderen Seite von der Schotterstraße, auf der wir gekommen sind, entsteht der Wald, ne?
Ganz genau, ja. Also auf der anderen Seite des Weges haben wir eben jetzt keine landwirtschaftliche, sondern eine forstwirtschaftliche Nutzung. Ja, und hier haben wir vor einigen Jahren verschiedene Baumarten gepflanzt. Man sieht, die Bäume sind noch relativ jung, also sind entsprechend noch sehr klein. Aber wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen würden, dann wird man diesen Bereich schon nicht mehr wiedererkennen und die Bäume wären schon ja, deutlich gewachsen.
Warum lässt man das denn nicht eigentlich einfach so, wie es ist? Da würde doch von alleine Wald wachsen, oder nicht?
Ja, aber wir wollen natürlich auch gezielt Baumarten in die Flächen einbringen, die man nachher auch nutzen kann. Die auf der einen Seite also einen Nutzwert haben. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch einen Wald schaffen, der auf der anderen Seite auch eine Schutzfunktion hat, also ein Habitat für verschiedene Vögel, für Bodenlebewesen und all sowas, aber auch die Erholungsfunktion des Waldes also nachkommt. Das heißt also auch, dass wir den Wald für Naherholung nutzen können.
Also, jetzt habe ich Sie vorhin unterbrochen. Sie haben gesagt, Sie sortieren das Bodenmaterial und ich nehme an, hinterher schichten Sie es dann an der Stelle, wo es mal war, irgendwie wieder einigermaßen vernünftig auf. Das klingt ja eigentlich ein bisschen zu einfach. Kann doch nicht so einfach sein. Dass man einfach das Loch zumacht und fertig und dann ist das wieder wie vorher.
Ja, ich würde mal sagen, das ist der Prozess, der sozusagen zur Erdbewegung gehört. Anschließend an die Verkippung des Bodenmaterials hier in der Rekultivierung schließt dann ein langjähriger Rekultivierungsprozess an, den wir als RWE, als Bergbautreibender hier mit einem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb durchführen. Das heißt, wir bewirtschaften diese Standorte nach ganz speziellen Verfahren für ungefähr 7 bis 10 Jahre selber. Und Ziel dieser Zwischenbewirtschaftung ist eben eine Herstellung eines Hochertragsstandortes und auf der anderen Seite halt auch die Schaffung eines Naturraumes, der neben der landwirtschaftlichen Nutzung halt auch dem Thema der Biodiversität und dem Thema des Artenschutzes nachkommt.
Warum geben Sie das nicht einfach, wenn Sie die Bodensorten fertig aufgeschichtet haben, an Landwirte? Die könnten den doch auch bewirtschaften, den Boden.
Das ist natürlich so, aber wir oder unsere Aufgabe ist es natürlich schon, nach dem Tagebau auch eine geordnete und eine hochwertige Rekultivierung abzugeben. Und da ist es tatsächlich auch unser Ansporn, da ein hochwertiges Produkt herzustellen. Und letztendlich wollen wir das in Eigenregie und in eigener Hand machen, damit wir nachher die Landschaft quasi wieder richtig hergestellt haben.
Also in anderen Worten, Sie gucken jetzt mal ein paar Jahre, ob das hier gut funktioniert mit dem Anbau von beispielsweise Weizen?
Ganz genau. Also wir schauen uns ganz intensiv an, wie sich diese Kulturen entwickeln. Das machen wir übrigens auch in der Forstwirtschaft. Wir werden auch eng von verschiedenen Universitäten begleitet. Das heißt, wir haben auch jede Menge Forscher, die quasi aus dem Bereich der Landwirtschaft, aus dem Bereich der Forstwirtschaft, aber auch so aus dem Bereich Biologie kommen und quasi alle Faktoren für eine Landschaftsentstehung eben begleiten und halt einfach schauen, wie dieses System funktioniert.
Ich stelle mir vor, eine Frage, die man sich so stellt, ist, wie schnell geht das denn eigentlich, dass hier wieder Artenvielfalt ist?
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Ziel unserer Rekultivierung. Also nicht nur, dass wir hochwertige Standorte herstellen, sondern dass wir eine intakte Landschaft mit entsprechenden Tieren und Pflanzen herstellen. Und da ist unser Ziel, das möglichst zu beschleunigen. Und da haben wir halt einfach die Möglichkeit, durch verschiedene Maßnahmen hier auf den Standorten diesen ganzen Prozess zu beschleunigen.
Jetzt gehört natürlich zur Wahrheit auch, das ist alles super, ne? Und Gott sei Dank und schön, dass wir das auch machen können und dass Sie das machen, dass hier hinterher wieder eine tolle Natur vorhanden ist. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass sich diese Natur in den letzten Jahren und Jahrzehnten rapide verändert hat, weil die Braunkohle hier überhaupt erst aus dem Boden geholt und verstromt bzw. verbrannt wurde. Also der Klimawandel hat natürlich dafür gesorgt, dass auch Wälder ganz stark leiden, dass viele Baumarten hier gar nicht mehr so gut funktionieren, dass Landwirte sich anpassen müssen, dass es viel trockener ist als vorher und Extremwetter zu nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, die Natur, die sie hier wieder herstellen, ist ja eine andere, als sie vor 20 oder 30 Jahren mal gewesen ist, weil sie gar nicht mehr so funktioniert wie vorher. Inwiefern gucken Sie denn, wie Sie darauf reagieren können? Also wie zum Beispiel schaffen Sie das, dass Sie einen Wald hier wieder aufforsten, der klimafest ist? Und inwieweit schaffen Sie es, dass quasi die Landwirtschaft hier gut zurechtkommt mit beispielsweise extremen Wetterauswüchsen?
Ja, also in der Forstwirtschaft kann man eigentlich klar sagen, dass wir da weg von Beständen aus Monokulturen sind. Vor allem werden wir oder pflanzen wir inzwischen sehr viel Laubholz an. Also das heißt, aus dem Bereich Nadelholz sind wir eigentlich weitestgehend weg und bauen halt hauptsächlich Mischkulturen aus dem Bereich des Laubholzes an.
Also die gute alte Fichte funktioniert einfach nicht mehr so gut, ne?
Nein, ganz genau. Das ist eine Kultur, die wir eigentlich gar nicht mehr in der Rekultivierung unterbringen, sondern da sind wir tatsächlich eher im Bereich des Laubholzes.
Was sind so zum Beispiel für Bäume?
Das ist zum Beispiel die Buche, aber auch die Eiche. Das sind so die Hauptbaumarten, die wir hier in der Rekultivierung haben.
Okay, und Landwirtschaft?
In der Landwirtschaft ist es eigentlich so, dass wir durch den Lössboden, den wir hier haben, ich sagte ja eben schon, das ist eigentlich ein Standort, der hervorragende Eigenschaften für die Landwirtschaft mitbringt. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass er sehr viel Wasser speichern kann. Wir verkippen diesen Lössboden hier in einer Mächtigkeit von 2 Meter und in diesen 2 Meter können wir rund 500 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern. Und allein über diesen Wasserspeicher, den wir quasi ausgangs des Winters über Niederschlagswasser aufgefüllt haben, ist es eigentlich den Kulturen möglich, auch unter Stressbedingungen, also bei wenig Niederschlägen, tatsächlich hohe Erträge zu liefern. Und da sagen wir tatsächlich hier im Rheinland die Landwirte tatsächlich auch, dass die trockenen Jahre hier auf unseren Standorten die besseren Jahre sind, weil die Kulturen einfach ja gesünder sind und trotzdem immer noch genug Wasserversorgung aus dem tiefen Untergrund haben.
Das berührt ja vielleicht so ein bisschen so eine Frage, die fast schon philosophisch ist, nämlich, wer kann es eigentlich besser, der liebe Gott oder der Mensch, ne? Also, oder die Natur und der Mensch sozusagen. Glauben Sie, Sie können das besser, hier so eine schöne landwirtschaftliche Fläche schaffen oder so einen Wald, als jetzt vorher die Natur das gemacht hat?
Naja, also was wir natürlich nicht können, ist das, was wir vorher über Jahrtausende entwickelt bekommen haben. Ja, also das heißt, hier die Böden haben sich über Jahrtausende entwickelt und haben sich ja auch in ihrer Ertragsfähigkeit letztendlich verbessert. Das ist natürlich etwas, wo wir wieder beim Punkt Null anfangen. Aber wir haben halt über Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt, wie man diesen Prozess der Rekultivierung eben entsprechend beschleunigen kann und wie man eben auf Faktoren halt auch einwirken kann, um diesen Prozess einfach ja zu beschleunigen.
Wer kriegt denn am Ende diese landwirtschaftlichen Nutzflächen? Wie funktioniert das?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir von einem Großteil der Flächen gar nicht Eigentümer sind, sondern diese Standorte zur bergbaulichen Nutzung angepachtet haben. Also das heißt, der Eigentümer bekommt von uns eine Pacht, dass wir diesen Standort bergbaulich nutzen können. Und er bekommt nach der Rekultivierung, also ist quasi, wenn unser landwirtschaftlicher Betrieb die Flächen fertig bewirtschaftet hat, bekommt der Eigentümer eine fertig rekultivierte Fläche wieder zurück und kommt so quasi nachher wieder ins Eigentum.
Da hinten am Horizont, gar nicht so weit weg, am Horizont ist übertrieben, sieht man das, was mutmaßlich ja die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland ist. Ja, sieht man jede Menge Windräder, die jetzt im Grunde genommen dastehen, wo vorher Braunkohle abgebaut wurde. Ein tolles Sinnbild eigentlich für die Energiewende. Und auch diese Windräder sind ja ein bisschen manchmal manchen noch ein Dorn im Auge. Ne? Verspargelung der Landschaft und so weiter. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der ganz das Gegenteil findet. Ove Petersen ist einer der Gründer der Firma GP Joule, die insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen mit erneuerbaren Energien arbeitet. Und was das bedeutet und wie er glaubt, dass sich Deutschland in den nächsten Jahrzehnten verändern wird, das hören wir jetzt. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast, Ove Petersen.
Hallo, moin.
Wo erwische ich Sie?
Ich sitze in meinem Büro hier auf meinem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb und gucke aus dem Fenster und Ich freue mich auf das Interview.
Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
Oh, richtig viele Windkraftanlagen. Also ich glaube, wenn ich wirklich mich mal hier hinstellen würde und mir Zeit nehmen würde, es wären über 100, die ich sehe. Und zudem sehe ich noch ein gutes sommerliches Wetter mit langsam reif werdendem Getreide und ja, eine gut wasserversorgten Region.
Da haben wir ja doch schon alles eigentlich drin, worüber wir sprechen wollen. Wenn man hinter sie guckt, sieht man an der Wand auch wieder Windräder und Landwirtschaft. Also das ist das, wofür GP Joule, ihre Firma, steht, das zu verbinden ein Stück weit. Was löst denn der Anblick eines Windrads für Gefühle in Ihnen aus?
Ja, das ist vielfältig. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich nämlich unter anderem auch eine der ältesten Windkraftanlagen, die wir hier stehen haben. Die ist jetzt vor über 40 Jahren oder ziemlich genau 40 Jahren errichtet worden. Da bin ich sozusagen auch als kleines Kind daneben groß geworden. Das hat mein Nachbar errichtet und die hatte damals oder hat bis heute 60 kW. Und
können Sie das kurz für uns einordnen, was 60 kW heißt?
Ja, 60 kW ist ungefähr fast das Zehnfache an Leistung, was so ein Haushalt braucht, wenn Backofen und Kühlschrank und sowas an ist. Und diese Anlage, die steht noch auf so einem Gittermast, ist schon ein bisschen größer als die Gebäude rundherum, aber auch nicht viel größer. Und die haben damals hier die ersten, waren die ersten Anzeichen, dass sich was verändert in unserer Region. Und man muss dazu wissen, hier wo ich sitze, das ist auch eine Region, die war mal bis 1905 auch Nordsee. Also ich sitze hier in einem Kog an der nordfriesischen Küste und 1905 wurde dieser Sizilienkog eingedeicht, in dem ich jetzt gerade sitze. Und es ist auch ein bisschen Pionierland hier. Da hat man sich hier angesiedelt, um Landwirtschaft zu betreiben. Und
man sagt immer, das Land dem Meer abgetrotzt, ist immer die Formulierung. Ne?
Genau, so war es ja damals auch. Es war ja auch nicht einfach, Land zu gewinnen. Und man sprach ja auch wirklich noch über Landgewinnung, um die Flächen landwirtschaftlich zu nutzen. Das sind natürlich sehr gute Böden hier, das ist Schwemmland, das ist hohes Wasserhaltevermögen, aber auf der anderen Seite auch viel Wasser, wenn man mal nicht viel Wasser braucht. Es sind auch teilweise schwere Böden, aber ja, es ist eben Pionierland und das war wieder mal so eine Pionieraktion hier aus unserer Gemeinde und daraus hat sich viel entwickelt hier in der Region. Und wenn ich darauf schaue, dann sieht man eben Entwicklung, weil wenn man nämlich daneben schaut, dann sieht man die Windkraftanlagen, die jetzt mittlerweile das Hundertfache an Leistung haben, wie diese Anlage und die natürlich auch deutlich größer sind und jetzt hier Strom produzieren können zu sehr günstigen Preisen. Aber manchmal sieht man eben auch bei viel Wind, dass die Windkraftanlagen stehen und dann muss ich sagen, dann schmerzt mein Herz, weil dafür kämpfen wir als GP Joule schon recht lange, dass man aus dieser Energie doch endlich was macht und nicht immer nur abregelt.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Das erklären Sie uns gleich nochmal. Wenn dieses Land mal dem Meer gehörte, dann könnte ich mir vorstellen, ist es auch das Erste, was sich das Meer zurückholt, wenn der Meeresspiegel steigt. Ist das so?
Ja, es ist auf jeden Fall, ich sag mal, hier auf normal Null. Deswegen hängt so ein bisschen davon ab, wie gut die Deiche sind. Im Küstenschutz hat man schon früh erkannt, dass wir uns auf die Klimaveränderung einstellen müssen. Es gibt sogenannte Klimadeiche, die werden schon deutlich höher gebaut und können auch bei Bedarf nochmal erhöht werden. Es ist also nachher eher die Frage, wie viel Küstenschutz können wir uns noch leisten? Können wir tatsächlich in 100 Jahren immer noch sagen, ja, dann machen wir ihn halt nochmal 2 Meter höher? Oder müssen wir dann irgendwann nochmal umsiedeln aus diesen Regionen? Das ist die große Frage, aber es ist auf der anderen Seite auch ein gigantischer Motivator, hier für uns und auch für das Team, welches bei uns arbeitet, weil auch hier auf unserem Standort, auf meinem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb, ist der Hauptsitz von GP Joule und hier haben über 400 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und fahren jeden Morgen in ein Land, was eben dicht an der Nordseeküste ist, aber eben gespickt auch mit erneuerbaren Energienanlagen, was ja dann auch so ein bisschen die Hoffnung wieder mit sich bringt, dass wir den Klimawandel in einer gewissen Art und Weise auch noch ausbremsen können.
Und war das auch die Motivation Ihres Nachbarn damals, diese erste Anlage zu errichten oder hatte der eine andere Idee?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war die Geschichte, die stimmt bestimmt nicht hundertprozentig, aber ist eigentlich so, dass seine Schwiegermutter wollte, dass er in diese Richtung auch was investiert. Und
wer kann seiner Schwiegermutter widerstehen?
Ja, wer kann seiner Schwiegermutter verstehen? Dann hat er diese Windkraftanlage errichtet und das Erste, was er gemacht hat mit dieser Windkraftanlage, ist, dass er Strom für sich selber produziert hat, natürlich viel zu viel, auch schon damals, und eben auch Wärme schon aus diesem Strom gemacht hat. Und in dem Haushalt waren zwei Lampen installiert, eine grüne und eine rote. Und wenn die rote geleuchtet hat, dann hat man wenig Strom verbraucht im Haus, weil dann wehte kein Wind. Und wenn die grüne geleuchtet hat, dann hat man alles Mögliche angeschaltet. Das ist schon damals richtig smart, vor 40 Jahren. Teilweise sind wir heute noch nicht smarter geworden, weil wir haben ja das Problem mit den Smart Meters, die es auch alle noch nicht gibt in den Haushalten, die darauf nicht reagieren können. Deswegen ist das Signal damals bei ihm gewesen, natürlich möglichst was für sich selber zu tun, die Windenergie einfach zu nutzen. Ich glaube nicht, dass vor 40 Jahren da schon der Impuls war, hier über die Rettung sozusagen unserer Region nachzudenken. Aber will ich auch nicht ausschließen, weil es entwickelt sich ja auch immer sowas über die Zeit, wenn man erkennt, was so ein Gerät, so eine Windkraftanlage eben anstellen kann, dann wird nachher ja noch klar, was man tatsächlich da auch mit anstellen kann, nämlich tatsächlich die Energieversorgung umdrehen kann. Und das hat ja sehr, sehr lange gebraucht, bis wir diese Erkenntnis auch in Deutschland dann gewonnen haben, dass Ausbau von erneuerbaren Energien eben auch so ein großes Maß annehmen kann, dass wir wie heute 60% erneuerbare Energien im Strommix haben. Aber es gehört eben auch ein bisschen mehr dazu, als nur den Strom zu produzieren, sondern wir müssen ihn eben auch zwischenspeichern können und bereitstellen können. Das sind die neuen Entwicklungen, die jetzt kommen, die sich heute auch wieder wenig Leute vorstellen können, dass das eine signifikante Rolle einnehmen könnte. Aber es ist immer das Gleiche. Wir stehen häufig vor dem Problem, dass die Menschen sich nicht mehr viel vorstellen können. Und dass man sich auch, wenn man die Vorstellung hat, schlecht damit mit dieser Vorstellung auch durchsetzen kann, dass was besser werden kann. Das verkörpern wir, denke ich mal, schon sehr, weil für uns war damals, als wir hier die ersten Gehversuche gemacht haben mit den Erneuerbaren, schon recht früh klar, dass wenn wir uns nur auf den Strommarkt verlassen, wir irgendwann verlassen sind, weil er wird schon hier oben seit über 15, 16 Jahren kontinuierlich abgeregelt, die Windenergie und auch Solarenergie mittlerweile, wenn wir zu viel erneuerbaren Energiestrom haben. Und damals haben wir ihnen gesagt, wir müssen eigentlich investieren in so einen Elektrolysehersteller. Ein Elektrolyseur macht aus Strom Wasserstoff und auch Abwärme entsteht dabei. Und dann kann ich die Energie zwischenspeichern und ich kann dann die Energie auch in andere Energiemärkte bringen, wie die Mobilität, wie die Industrie, wie den Wärmesektor. Damit haben wir uns schon sehr früh beschäftigt. Und das ist passiert eben auch in so einem Pionierland, weil da treten die Probleme auch früher auf, weil hier eben schon viel abgeregelt wurde, was irgendwo anders noch nicht passiert. Und ja, so sind wir eigentlich gestartet.
Genau, da wollte ich gerade mal nachfragen. Sie waren Landwirte, beide, die beiden Geschäftspartner, die GP Joule zusammen machen, Sie und Ihr Kollege, und haben eigentlich, glaube ich, einfach angefangen, mit erneuerbaren Energien sozusagen zu experimentieren und zu gucken, was können wir damit machen. Ich vermute, ein bisschen waren das wirtschaftliche Überlegungen und ein bisschen war das vielleicht auch Überzeugung, dass es so nicht weitergehen kann. Und jetzt ist daraus ja ein großes Geschäft geworden und Sie kümmern sich eben um viele, viele Aspekte dieses Themas. Sie haben gerade gesagt, das Problem ist, Leute können sich oft nicht so gut was vorstellen. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, oder sie stellen sich halt das schrecklichstmögliche Szenario vor. Und ich finde, in der Diskussion über Windräder, das ist schon fast ein Klischee, dass Leute Angst davor haben, wie sehr sich die Landschaft dadurch verändert, dass Windräder aufgestellt werden. Das ist eine Diskussion, die, finde ich, jetzt gar nicht mehr so heiß ist, wie sie mal vor 5 oder 10 Jahren war, weil, glaube ich, mittlerweile bei allen angekommen ist. Also vor 10 Jahren mag das noch so gewesen sein, dass wir zwar alle wussten, der Klimawandel ist real, aber er ist weit, weit weg und die Probleme haben andere Leute. Mittlerweile ist es, glaube ich, allen klar, dass er nicht so weit weg ist und dass auch wenn andere Leute Probleme haben, wir auch irgendwann Probleme haben. Also die Dringlichkeit ist etwas gewachsen und vielleicht hat man deswegen auch nicht mehr so den Antrieb, jetzt darüber zu reden, dass man ästhetisch in die Landschaft eingreift. Aber trotzdem wollte ich Sie das nochmal fragen. Sie als jemand, dessen Geschäft es ist, den Boden zu bebauen und Landwirtschaft zu betreiben, ein Beruf, der sehr eng damit verknüpft ist, seine Umgebung wahrzunehmen und was mit ihr zu machen. Hatten Sie das jemals, dass Sie gesagt haben, oh, jetzt hier Verspargelung der Landschaft, überall solche großen Windräder aufzubauen und eine Veränderung herzuführen, also super krasse optischer Eindruck, muss man ja wirklich sagen, so ein Windrad ist gewaltig. Hatten Sie das jemals, dass Sie gesagt haben, irgendwie doch blöd, aber muss sein oder so? Oder war das nie für Sie so ein Thema?
Nee, das war für mich eigentlich nie so ein Thema. Es liegt mit Sicherheit auch daran, wo ich aufgewachsen bin, nämlich in einer Kulturlandschaft. Ja. Also diese Fläche, auf der ich hier gerade sitze, würde es nicht geben, wenn wir Menschen nicht irgendwas bauen würden, wie Deiche und Entwässerungsgräben und Pumpen. Das heißt, wir sind eben im Wandel hier auch sozusagen gewachsen in dieser Region, und das prägt eben auch diese Region. Ich glaube, wir haben einen riesen Vorteil zudem, dass wir eben verstehen, was Energie bedeutet. Wenn man aus der Landwirtschaft kommt, weiß man, wenn man Getreide anbaut, wenn man mit dem Getreide dann irgendwelche Tiere füttert, dass das ist auch alles Energie, die man dort anbaut. Und wenn man jetzt meint, dass wenn man auf ein schönes großes Weizenfeld guckt, dass das jetzt ökologisch so viel besser ist als eine Windkraftanlage, der ist das ja weit gefehlt. Weil eben so ein intensiver Ackerbau kostet auch sehr viel Ressourcen, und die Nachteile, die daraus entstehen, die kennen wir auch alle, was durch diese Intensität, durch den Einsatz von eben Pflanzenschutzmitteln oder viel Dünger eben auch noch mit sich bringt. Was wichtig ist, was wir brauchen für die Ernährung, das will ich hier nicht in Frage stellen, aber wo es auch einen Wandel gibt und geben kann, gibt es noch nicht überall, weil auch dort gesagt wird, wir können uns das nicht vorstellen, dass wir eben einen ökologischen, vertretbaren Landackerbau machen. Und der muss nicht unbedingt immer gleich Bio sein, sondern es ist eben auch der Weg dazwischen. Also Bio und Regionalität ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, der da auch entsteht. Und eine ähnliche Entwicklung haben wir eben auch im Bereich der Energieversorgung in Deutschland. Es wird da ja auch gesagt, nee, wir können uns nicht vorstellen, dass die Erneuerbaren uns versorgen. Genauso wenig, wie wir uns vorstellen können, dass ein ökologischer Landbau uns versorgen kann. Aber auch hier werden wir sehen, dass es doch geht, weil die Technologie hat sich eben weiterentwickelt. Und wenn ich jetzt in Zukunft nicht mehr Unkraut bekämpfen muss mit der Hand, sondern da ein Roboter durch das Feld fährt und das Unkraut jätet im Zuckerrübenanbau oder, dann ist es genauso eine Innovation wie eine Windkraftanlage, die nicht mehr 60 kW hat, sondern 6000 kW hat. Das sind alles Themen, die wir, wo ich auch immer sage, das ist auch das eigentlich, was Deutschland groß gemacht hat, nämlich Entwicklung, Innovation. Und wir leben davon, dass wir uns weiterentwickeln, weil wenn wir am Status quo festhalten, dann werden wir auch kein Wachstum mehr erleben. Das, was ja alle Ökonomen immer fordern, was wir auch bräuchten. Aber wir werden im Endeffekt, wir haben es ja geschafft, tatsächlich den Globus hier komplett zu überspannen mit unseren fossilen Energien und mit unserem Konsum. Und wenn wir das nicht schaffen, diesen nachhaltig jetzt aufzubauen, dann ist die Gefahr groß, dass das Ganze kippt. Und wir haben immer noch die Hoffnung, dass das funktioniert. Und die Hoffnung auf das beruht nicht, indem wir sagen, ja, wir werden die richtigen Technologien dafür finden, sondern wir glauben, dass die Technologien schon da sind. Wir werden es nur anders kommunizieren müssen, und man muss eben auch einen hohen Nutzen stiften vor Ort, weil wenn sie das nicht schaffen, den Nutzen vor Ort zu stiften, die Folgen des Klimawandels, die sind halt so weit weg, die kommen einem nicht so vor Ort vor. Deswegen dürften wir nicht darauf warten, dass wir denn alle in der Dürre leben und da alle im Tornado irgendwie untergehen, sondern wir müssen sozusagen von der anderen Seite den Impuls setzen, dass es einen Nutzen vor Ort stiften muss, der spürbar ist. Und da reihen sich ja jetzt gerade sehr viele Sachen aneinander, nämlich unter anderem die Energiekrise, die gezeigt hat, wie wertvoll es ist, eine eigene Energieversorgung zu haben. Die Klimakrise.
Ja, total. Ich weiß, was Sie meinen. Also ne, so eine Flutkatastrophe an der Ahr ist halt an der Ahr, und natürlich berührt es uns alle und ist furchtbar, und viele Leute haben ja auch geholfen und gespendet, aber es ändert nichts daran, dass es natürlich nicht so unmittelbar ist, wie wenn es einem selber passiert. Und um Gott bewahre, dass es jemandem passiert. Das ist ja auch fürchterlich. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit dann in Ihre Vision von der Stromversorgung, wie Sie sie sich vorstellen, und zwar bitte auf Sendung mit der Maus-Niveau. Also für mich sozusagen, die nur basale Kenntnisse über Stromversorgung hat. Was passiert? Sie stellen Windräder auf, und was kommt dann als nächstes?
Ja, wir stellen Windräder auf, aber wir stellen auch Solaranlagen auf. Und dann hat man ja das Problem, dass manchmal viel Wind weht, manchmal wenig, manchmal viel Sonne scheint und nachts keine Sonne scheint. Und diese Energie, die muss eben aber den Verbrauchern ja immer noch zur Verfügung gestellt werden. Das Gute ist, der deutsche Stromverbrauch, der sieht schon genauso so ähnlich aus wie so eine Erzeugungskurve von so einer PV-Anlage, von so einer Solaranlage, weil mittags wird meistens in Deutschland am meisten verbraucht, abends geht es wieder weiter runter. Aber wir haben eine sogenannte Grundlast, die über die ganze Woche immer abgenommen wird. So, und diese Grundlast, die liegt unter anderem auch daran, dass man heute immer noch eine Industrie hat, die durchgängig Strom verbraucht und Teil dieser Industrie brauchen wir auch genauso. Das wird man nicht umstellen können. Am ganz anderen großen Teil, die braucht es eben nicht. Aber sie hat sich darauf eingestellt, weil der Strom dann günstiger ist, wenn sie ihn durchgängig abnimmt. Weil das kommt aus der alten Energiewelt, wo man Kohle und Atomstrom produziert hat. Da hat man durchgängig Strom produziert. Dann brauchte man auch durchgängige Abnahme. Und diese Großverbraucher werden im Moment noch finanziell unterstützt, wenn sie durchgängig Strom abnehmen. Da müssen sie nämlich zum Beispiel keine Netzentgelte zahlen oder sehr reduzierte Netzentgelte zahlen. So, das ist die alte Welt. Und die neue Welt, wie gesagt, sieht so aus, dass die, ich sag mal, fluktuierenden Energieerzeuger wie Solar- und Windenergie eben die Energieversorgung übernehmen. Und das können die recht gut, weil sie einmal errichtet werden. Dann haben sie zwar auch Betriebskosten, die sind aber recht gering. Und dann können sie über 30 Jahre, 40 Jahre, wie gesagt, die Windkraftanlage neben mir steht jetzt 40 Jahre, eben auch Strom produzieren oder noch länger. Diese Energie muss natürlich irgendwie zum Haushalt kommen und muss eben auch dann verfügbar gemacht werden, wenn eben kein Wind weht und keine Sonne scheint. Und dafür brauchen wir auf der einen Seite, ich sag mal erstmal so ein angepasstes Verbraucherverhalten, dass wenn eben ganz viel Energie kommt, dass eben auch dann die das eben können, dann ihren Stromverbrauch auch darauf einstellen. Und die dann noch übrig bleibende Menge, das wird auch in Zukunft sehr viel sein, die wird dann umgewandelt zum Beispiel in Wärme. Wärme kann ich sehr, sehr günstig speichern in großen isolierten Wasserbehältern. Das macht in Dänemark, machen das schon recht viele. Und kann dann über ein Nahwärmenetz eben die Wärmeversorgung für die Haushalte aufstellen. Was wir auch präferieren, über solche Netze zu machen, da kann man nämlich auch den Altbestand recht gut eben dann auch mit Wärme versorgen, ohne dass dann überall gleich gebaut werden müssen, neue Fenster rein müssen. Und was dazu gehört, ist auch gut, wenn man es macht, aber man darf auch nicht vergessen, wie viele Ressourcen man dafür verwendet, wenn man sowas macht und wie viel Geld es vor allen Dingen auch kostet. Also hat man auf der einen Seite den Wärmesektor, den man sehr gut eben dann auch mit den erneuerbaren Energien versorgen kann, weil da kann ich sehr günstig Warmwasser zwischenspeichern, das auch über Tage und Wochen. Und dann habe ich natürlich noch die Industrie, die ich auch noch mit Energie versorgen muss. Und die verbraucht im Moment schon noch viel Energie über Gas, über Erdgas. Und da kann ich eben mit Wasserstoff in Zukunft dieses Erdgas ersetzen, welches dann.
Und da würde ich den Strom dann benutzen, um aus Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Ne?
Ja. Genau. Dann nutze ich den Überschussstrom oder diese hohen Peak-Strommengen, nutze ich dann dazu, um Wasserstoff herzustellen aus Elektrolyse. Und wenn ich die Elektrolyse richtig gut plane, dann entsteht ja dabei Abwärme und diese Abwärme kann ich dann mitnutzen, auch für den Wärmesektor, so dass auch da dieses häufige kritische Gespräch über die Effizienz der Elektrolyse oder Wasserstoffnutzung auch klar gemacht werden kann, dass man natürlich in einem Energiesystem, wo man alle Sektoren miteinander verknüpft, also alle Energiesektoren, Strom, Wärme, Mobilität und Industrie, dass man dann auch das möglich ganz relativ effizient hinbekommt, weil man nämlich aus zum Beispiel einer Umwandlung von einer Energie in eine andere Energieform Abwärme entsteht, die man dann vor Ort auch noch nutzen kann. Und das ist. Ja,
da muss ich den Hörerinnen und Hörern an der Stelle einmal unsere Episoden zu Energiewende in der Industrie empfehlen, die wir in der ersten Staffel gemacht haben und natürlich auch immer wieder ein Dauerbrenner. Die Frage, wie gelingt eigentlich die Wärmewende? Auch dazu haben wir in dieser und der letzten Staffel schon ganz viel gemacht und das lohnt sich da reinzuhören. Das Problem ist natürlich so ein bisschen A, diese Transformationsprozesse in der Industrie, ja, sie sind auf dem Weg, B, sie kosten sehr, sehr viel Geld und sie werden auch noch eine ganze Weile Zeit kosten. Also wir sind noch lange nicht da, dass ThyssenKrupp grünen Stahl mit Wasserstoff produziert. Und die andere Frage ist so ein bisschen, kriegen wir es eigentlich hin, dass tatsächlich überall so viel Wasserstoff produziert werden kann? Ne? Also diese Wasserstoffanlagen bauen sich ja auch nicht von alleine, wobei die Technologie schon existiert. Ne? Und es gibt ja schon viele Ansätze, die das machen. Die Frage ist einfach, geht das? Also ist ja immer bei Transformation die Frage, wie muss die Geschwindigkeit eigentlich sein, damit es möglichst wenig Reibungsverluste letztendlich gibt?
Ja, und da muss man das vielleicht einmal so aus unserer Sicht erklären, weil Wasserstoff ist für uns auch kein Selbstzweck. Also ich brauche den Wasserstoff in erster Linie in unserem Energiesystem dafür, um unsere gigantischen Mengen an erneuerbaren Energien, Wind und Solar, in unser heutiges Energiesystem zu integrieren, zu transportieren. Und da, glaube ich, wird häufig verkehrt rum das Ganze angedacht. Wenn man schaut, okay, wir müssen jetzt den Stahl grün machen. Natürlich müssen wir das. Ja, aber, und dann wird's, wenn ich es heute auf der grünen Wiese baue, viel zu teuer, wenn ich daneben nur eine Elektrolyse stelle, die nur den Wasserstoff für Stahlkraftwerk herstellt und ich die Abwärme vielleicht da gar nicht bei nutzen kann. Es wird jetzt aber relativ schnell parallel nebeneinander wachsen, weil wir sehen den Druck, dass wir in vielen Zeiten schon sehr günstigen Strom haben. Das heißt, dann ist einfach auch zu viel Strom im Markt. Und in vielen Bereichen in Deutschland heute schon Abschaltungen haben von Windkraftanlagen und Solaranlagen. Selbst im Allgäu und in Ostdeutschland, in Norddeutschland, überall sind Regionen, die sogenannte Netzengpassgebiete sind. Das heißt, da ist die Netzkapazität nicht groß genug, um den Strom aufzunehmen. Und das wird sie auch nie sein bei den ambitionierten Ausbauzielen, die wir auch brauchen. Die sind wichtig, ja, diese Ausbauziele, die wir eben auch brauchen. Werden wir viel mehr Gigawatt Leistung an Solar- und Windstrom dazu bauen, wie wir an Gigawatt Stromnetzleistung eben auch haben. Und das ist auch gut so. Wir werden trotzdem Netze brauchen. Wichtig auch, dass sie gebaut werden aktuell. Aber es ist eben ein sehr großer Unterschied immer noch zu dem, was wir neu zubauen und zu dem, was wir überhaupt an Netzen zubauen können. Und diese Lücke, die dann eben die Energie aufnehmen kann, wenn viel Wind weht und wenn viel Sonne scheint, das können sehr gut integrierte Großwärmepumpen machen, sehr gut integrierte Elektrolyseure machen. Und da werden wir dann damit die Wärmewende schaffen und wir werden mit der Elektrolyse das Problem der industriellen Versorgung schaffen. Aber wir werden im Endeffekt auch mit dem Wasserstoff es schaffen, dass wir Energie langzeitig zwischenspeichern können. Wir haben ja gutes Erdgasnetz, was man auch perspektivisch dafür nutzen kann. Wir sehen es schon in den Niederlanden, da werden heute schon Erdgasnetze umgerüstet und mit Wasserstoff betrieben. Wir können Wasserstoff sehr lange lagern. Es gibt Salzkavern, wo heute Erdgas drin gelagert wird, die auch schon teilweise fertig sind. Hier oben in Norddeutschland gibt es schon eine, die fertig ist, um auch Wasserstoff einzulagern. Damit können wir große Mengen an Energie zwischenlagern, die uns auch in Deutschland resilienter machen vor irgendwelchen Energiekrisen und unabhängiger vor allen Dingen machen. Und viele sagen, ja, es wird denn ja ganz teuer. Ja, aber es sind einfach eben, das meiste davon sind einmal Investitionen, gerade in die Erzeugungsanlagen. Die laufen, wie gesagt, sehr, sehr viele Jahre und haben geringe Betriebskosten. Und die produzieren dann sehr günstigen Strom und dieser kann eben auch sehr günstig umgewandelt und gespeichert werden, wenn diese Anlagen erstmal in die Größenskalierung kommen. Wir sehen es im Wärmepumpenbereich, da sind ja jetzt Großwärmepumpen erst auf dem Vormarsch. Da werden die Kosten sehr stark schnell sinken und bei der Elektrolyse ist es nichts anderes. Wir haben die erste Elektrolyse 2011 entwickelt, 2018 in Betrieb genommen und diese oder 19 in Betrieb genommen und diese Elektrolyse, die da in Betrieb ist, die ist heute schon wieder veraltet. Und kann deutlich günstiger hergestellt werden. Und das sind eben so tolle Entwicklungsschritte, die entstehen, wenn ich auch ein bisschen Markt entwickeln lasse. Ja, und natürlich brauche ich erstmal so ein bisschen Unterstützung dieser Markt, weil wir ja auch gegen einen sehr hoch subventionierten Markt gegen ankämpfen, nämlich den fossilen Energiemarkt, wo ja sämtliche Folgekosten nicht von den Konzernen übernommen werden, die mit dieser Energie handeln und diese vertreiben, sondern die tragen wir ja alle zusammen, die Kosten. Und wenn man die Kosten zusammenzieht, ist es eben ein sehr stark subventionierter Markt, gegen den wir nicht einfach mal so gegen ankämpfen können oder konkurrieren können. Aber perspektivisch wissen wir, dass wir die Energie, in welcher Form auch immer, ob das Strom ist, Wärme ist, ob das Wasserstoff für die Industrie ist oder ob das Mobilität ist, in welcher Form auch immer, dass diese sehr günstig und genauso günstig eben wie heute auch fossile Energieträger perspektivisch auch bereitgestellt werden kann. Hm. Aber wir sitzen auch, ein Punkt, der noch wichtig ist, wir sitzen halt immer noch auch noch in einem regulatorischen Korsett, was sich aus der Historie unglaublich entwickelt hat in verschiedenen Sektoren. Also man hat früher den Verkehrssektor gehabt, den hat man heute ja leider immer noch. Man hat den Wärmesektor, man hat den gesamten Stromsektor und man hat das alles unterschiedlich reguliert. Und jetzt die zukünftige Energie kommt halt zum überwiegenden Teil aus Strom, aus erneuerbaren Energien. Und diese Energie ist dann Strom und muss in die anderen Sektoren rein, nämlich in den Verkehr, in die Wärme. Das nennt man nämlich Sektorkopplung. Technisch gar kein Problem, regulatorisch ein Albtraum, weil da noch Hürden sind, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass man zum Beispiel den Strom nicht teilweise für einige Sachen gar nicht nutzen darf. Und da brauchen wir Veränderung und da brauchen wir auch so ein sogenanntes Level Playing Field, dass man wirklich alle mit dem gleichen Maßstab eben dann auch bemisst und nicht hier wieder mit unterschiedlichen Kriterien gearbeitet wird, die dann wiederum nur ein Teil des Systems fördern, weil das ist das große Problem. Das System in der Summe wurde zwar aus Sicht der Erneuerbaren gut gefördert über die letzten Jahre, aber wir sind halt nullo in das Energiesystem integriert worden bisher. Ja, man hat die Erneuerbaren laufen lassen und wenn eine Kilowattstunde zu viel Strom produziert wurde, dann wurde die Kilowattstunde abgeregelt, anstatt dass man Verbraucher dazugeschaltet hat und zugeregelt hat. Ja, und das ist schon ziemlich verrückt, wenn man sich das vorstellt, wie lange es die Erneuerbaren schon gibt bei uns im Stromnetz, nämlich über 25, 30 Jahre in einer größeren Menge. Und wir haben es wirklich erfolgreich geschafft, diese nicht in unser Energiesystem zu integrieren, sondern wenn eine Kilowattstunde zu viel ist, dann wird abgeschaltet. Und das ist nicht besonders smart, sondern das zeugt davon, dass da noch dicke Bretter sind, die man da durchbohren muss, in der Regulatorik, auch in der Gesellschaft. Und das ist auch immer unser Credo, die Energiewende, die ist kein technologisches Problem, die ist ein Kommunikationsproblem. Wir müssen die Leute dabei mitnehmen, wir müssen zeigen, was für einen Wert die Menschen vor Ort haben, wo diese Windkraftanlagen eben und Solaranlagen eben auch stehen. Und das ist auch ein Teil dessen, wie wir vorgehen.
Ja, und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass Sie sozusagen, wenn ich das mal sagen darf, auf dem platten Land damit angefangen haben. Denn das geht ja irgendwie ganz gut zusammen, ne? Das Thema erneuerbare Energien und Landwirtschaft. Können Sie nochmal sagen, warum?
Ja, ich meinte, in der Landwirtschaft ist man es auch gewohnt an den ich sag mal, Energiemarkt oder am Ernährungsmarkt teilzunehmen, nämlich der Weizenmarkt oder der Fleischmarkt, das sind globale Märkte. Man hat Teil auch, ich sag mal, abgesicherte Märkte gehabt, wie früher noch den Zuckermarkt oder den Milchmarkt, das hat man ja auch geöffnet. Und in der Landwirtschaft produziert man im Endeffekt ja auch nur Energie und Energie auf dem Feld hat man dann mal eine Zeit in Biogasanlagen dann eben auch verfüttert. Und da ist die Photosynthese so maßgeblich und ja der Treiber des Energieaufwuchses oder des pflanzlichen Aufwuchses. Und wenn man das mal so vergleicht, dann kann so eine Biogasanlage oder so ein Maisfeld, was in eine Biogasanlage verstromt wird, eingesetzt wird, damit ernte ich ungefähr, wenn man das mit der heutigen Technologie von Solaranlagen nimmt, dann erntet man damit ungefähr nur ein 1/30 der Energie, die heute an eine Solaranlage vom Hektar bekommt. Natürlich kann ich damit keiner ernähren mit einer Kilowattstunde, wird schwierig im direkten Maße, aber im übertragenen Sinne schon irgendwann, weil wir wissen ja auch, dass die Risiken in der Landwirtschaft auch nicht kleiner werden. Wir sehen es jetzt durch die Hagelstürme, durch die Unwetter, durch die Regenniederschläge, die teilweise sehr hoch sind, dass die Landwirtschaft sehr spät aufs Feld kommt oder gar nicht mehr aufs Feld kommt, gar nicht mehr die Flächen bestellen kann. Also es ist ein sozusagen hat sich auch ganz gut entwickelt in der Landwirtschaft zum zweiten oder dritten Einkunftsstandbein, was auch gut ist für die Landwirte, die eben damit ein einigermaßen sicheres Einkommen sozusagen neben der normalen Landwirtschaft, die ja wichtig genug ist für die Bevölkerung, um uns auch zu ernähren, aber die eben auch immer schwieriger wird. Wir kennen die Diskussion über Fleischeinsatz oder eben nur vegetarische Ernährung. Es wird in der Zukunft höchstwahrscheinlich irgendwas dazwischen geben müssen. Einmal, um die Leute natürlich dabei mitzunehmen, aber auch, um überhaupt dann auch genügend Energie für alle zu haben, weil die wenigste Fläche wird direkt für den menschlichen Verzehr angebaut. Ich glaube, das ist unter 20% der gesamten deutschen Ackerfläche. Der Rest geht alles durch Tiermägen durch, was im Moment, was ja auch so gewollt war von der Gesellschaft, da haben wir uns darauf eingestellt. Aber auch da wird es eine Veränderung irgendwann geben. Das gibt wieder zusätzliche Flächen, die frei werden für die direkte landwirtschaftliche Ernährung oder eben aber auch, wir wissen es auch, es gibt schon einige, viele Standorte in der Landwirtschaft, die kann man gar nicht mehr ackerbaulich eben nutzen und die könnte man dann eben auch gut auch in Kombination mit PV oder Windkraftanlagen eben nutzen.
Auch ein Thema in Zukunftsorte übrigens, haben wir eine schöne Episode zu die Zukunft der Ernährung, darf es ein bisschen weniger sein, wo wir auf einem ganz tollen Rinderzuchthof waren, die das auch mit Landschaftspflege verbinden. Uwe Petersen, letzte Frage. Wie sieht Deutschland in 10 oder 20 Jahren aus? Stehen dann überall Windräder oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also ich denke schon, dass wir in Deutschland mehrere Regionen haben werden in 20 Jahren, wo Windkraftanlagen stehen, wo es auch zum normalen landschaftlichen Bild dazugehört, weil auch die Generationen auch sich verändern in 20 Jahren, die das eben auch gewohnt sind, dass man auf sowas schaut und dann fällt es auch nicht mehr auf, dass sowas dort steht. Aber ich glaube, das Besondere wird sein, dass wir in 20 Jahren nicht nur die Windkraftanlagen stehen haben, sondern dass wir eben die in Gemeinden, in Städten und Kommunen Erzeugungsanlagen stehen haben, die eben die Energie erzeugen, dass wir Umwandlungsanlagen haben wie Elektrolyseure und Wärmepumpen, dass wir Ladeinfrastruktur für Strom, aber vielleicht auch für Wasserstoff irgendwo stehen haben, Und dass vor Ort ein ganz großer Nutzen durch die erneuerbaren Energien entsteht, nämlich dass sich Industrie weiterhin auch in Deutschland entwickelt hat, die sich dann nämlich auf diese nachhaltige Energieerzeugung angepasst hat, die den Nutzen davon zieht, nämlich sehr günstige Energie zu haben, das CO2-frei, das ist am Weltmarkt geboten, dass die Produkte in Zukunft CO2-frei produziert werden. Und damit sehe ich sozusagen Deutschland in einem blühenden Land, überspitzt gesagt natürlich, welches sich aber sehr gut selber mit Energie versorgen kann. Natürlich immer im europäischen Verbund, wir sind hier nicht alleine, das nur für Deutschland zu sehen, aber auch dort sehen wir ja ähnliche Entwicklungen. Und wenn wir das vernetzt machen im europäischen Ausland, dann wird es auch eine sehr sichere Energieversorgung sein, die nicht mehr so krisenanfällig ist wie die heutige und die zudem eben auch noch damit einen ganz großen Beitrag zur Entschleunigung des Klimawandels trägt und uns hier unseren Planet deutlich lebenswerter macht.
Robert Petersen, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Wow, das war schon Episode 11 der zweiten Staffel von Zukunftsorte. Für das Staffelfinale haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt. Nicht verpassen. So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.